Mein Name wurde schon gesagt, Raffi oder Raphael, die lange Version, aber Raffi ist völlig in Ordnung. Genau, ich bin froh, wieder heute hier sein zu können, im schönen Allgäu. Wir haben die 2 Stunden Anfahrt gut geschafft, die Straßen waren sehr leer. Wir kommen aus der Nähe von Reutlingen, bei Stuttgart da hinten. Genau, und ja, uns kurz vielleicht zu unserer Familie, zu unserer Person. Also wir waren die letzten viele Jahre in Kambodscha, in Asien, mit OMF in der Gemeindegründung und im Lehrdienst und sind seit August letzten Jahres, also jetzt fast ein ganzes Jahr schon, wieder in Deutschland. Und hat begonnen als Heimatdienst, als Heimataufenthalt. Also ich bin sehr viel hin und her gereist, bis an die Grenze zu Frankreich, bis nach Österreich und habe in Gemeinden erzählt, was Gott in Asien tut. Und es hat sich für uns als Familie aber dann schon auch immer mehr abgezeichnet, dass das vielleicht auch länger jetzt wird, unsere Zeit in Deutschland. Und zwar unser ältester Sohn macht jetzt gerade Schule fertig, hat jetzt diese Woche die letzte Prüfung gehabt und möchte dann ins Korntal aufs Orientierungsjahr und dann eine Ausbildung machen. Und dann kommt schon der Nächste. Und so haben wir jetzt beschlossen, mit schweren Herzen erstmal in Deutschland zu bleiben, um einfach als Familie zusammenzubleiben und unsere Kinder durch die nächsten wichtigen Schritte gemeinsam durchzubegleiten. Und da war natürlich auch die große Frage, wie geht es jetzt dann hier weiter für uns in Deutschland? Und da hat sich jetzt auch in den letzten Wochen eine große Tür aufgemacht. Also ich darf ab Oktober dann bei uns in Stuttgart an einer kleinen Bibelschule Missionskunde unterrichten. Da bin ich sehr froh über diese Möglichkeit. Und gleichzeitig darf ich in den Schwarzwald fahren zur Liebenzeller Mission und dort noch ein theologisches Studium weiterführen, das mir für meine Arbeit einfach nötig ist. Genau. Und somit bleiben wir zwar in Deutschland, aber weiterhin an Gottes Herzensanliegen, diese Welt mit dem Evangelium zu erreichen, besonders in Asien, weil dort die meisten unerreichten Volksgruppen leben weltweit und gleichzeitig die wenigsten Missionare arbeiten. Also da gibt es für uns hier in Deutschland noch viel zu beten und auch nach Gottes Ruf zu fragen, wer aus Markt Oberdorf mag nach Laos gehen oder Myanmar oder China oder sonstige Länder in dieser Gegend, die dringend Menschen brauchen, Christen, die sich Brüder und Schwestern, die sich aufmachen, um die gute Nachricht bis an die Enden der Erde zu tragen. Genau, das wird jetzt mein Auftrag sein, in Deutschland für die nächsten paar Jahre die Gemeinde und die Christen zu ermutigen und sie auszurüsten und zuzurüsten, auch an der Bibelschule so einen Dienst zu machen. Und darüber bin ich sehr froh. Genau, das vielleicht kurz als kleine Vorrede und auch als Update. Und wir starten jetzt gleich in unsere Predigt. Es ist ja eine Predigtreihe gerade. Wer weiß, welches Buch? Kleiner Test. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Also Jakobus, prima. Und zwar kommen wir heute in das 3. Kapitel von Jakobus. Jakobus 3. Wer eine Bibel dabei hat, darf die gerne öffnen. Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gemeinde, heute wollen wir mal eingehend uns mit dem Reden beschäftigen. Unsere Sprache, unsere Zunge, unser Miteinander, unsere Kommunikation. Mit dem, was wir Menschen wie sagen. Und wir werden sehen, dass die Bibel ein besonderes Augenmerk auf unser Reden, auf unsere Sprache legt. Unser heutiger Text, Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Werde ich vorlesen. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe. Obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommen Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Soweit der Text. Dieser lange Abschnitt hier in dem relativ kurzen Brief vom Jakobus, der macht schon 10% vom ganzen Brief aus. Also das ist ein relativ großes Stück, das der Jakobus hier verwendet, um nur über das Reden, nur über das Sprechen, über unsere menschliche Kommunikation zu reden. Und die restlichen Kapitel vom Jakobusbrief sieht es ähnlich aus, weil es gibt in allen Kapiteln 1 bis 2 Verse, die sich im engen oder weiteren Sinn auf das Reden beziehen. Und das macht Jakobus zu dem neutestamentlichen Verfasser, der sich am eingehendsten mit der christlichen Verantwortung für das Reden beschäftigt hat. Woher kommt diese Verantwortung? Ist es Gott wirklich so wichtig, wie wir reden? Kümmert sich Gott wirklich um das, was wir wie sagen? Um das zu beantworten, wollen wir zuerst mal auf Gott selbst schauen. Und schon im 3. Vers der Bibel erfahren wir eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes. Denn im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 3, lesen wir: Und Gott sprach. Und Gott sprach. Dieser kleine Satz wiederholt sich in der ganzen Bibel hunderte, ich habe es versucht herauszufinden, wie oft, manche sagen bis zu 2000 Mal, also wie auch immer die Zahl sein mag, dass Gott spricht, ist eine vorherrschende Charaktereigenschaft Gottes in der Bibel. Gott, der Gott der Bibel, teilt seinen Willen, seine Absichten mit. Das Reden ist eine Charaktereigenschaft unseres Gottes. Gott offenbart seinen Namen, seine Person, seine Pläne durch Sprache, teilt seinen Willen durch Reden und durch Worte mit. Wir müssen kein Orakel befragen oder in die Sterne gucken oder Horoskope lesen. Wir können Gott selbst fragen. Und wir haben sein Reden festgehalten in seinem Wort. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, als sprechender, sich mitteilender Gott, unterscheidet sich von allen anderen Götzen, so wie wir sie auch jahrelang in Asien überall begegnet sind. Psalm 115 schreibt folgendermaßen: Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler, Münder und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht, sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Der Gott der Bibel ist ein sprechender Gott, und als der Schöpfer des ganzen Universums spricht Gott seine Schöpfung an. Psalm 50, Vers 1 und 3. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang zu. Vers 3, unser Gott kommt und schweigt nicht. Aber Gott möchte ja jetzt keine Selbstgespräche führen. Sein Reden hat immer ein Ziel, eine Absicht. Sein Reden hat immer einen Adressaten, also jemand, der angesprochen wird, jemand, der zuhören soll. Und von Anbeginn der Schöpfung ist deutlich, dass die Rolle von Gottes Gesprächspartner in besonderer Weise dem Menschen zugedacht ist. Denn unsere Fähigkeit zu reden, zu sprechen und mit Gott mittels Sprache in Kontakt zu treten, ist eine Gabe Gottes, die ausschließlich der Mensch als Gottes Ebenbild empfangen hat. Warum können Tiere nicht sprechen? Heute haben wir von Wort und Wissen heute Morgen kurz gehört, da kann man sich erkundigen, weil die sehr viel darüber schreiben. Was unterscheidet der Mensch, den Mensch eigentlich vom Tier? Und ein grundsätzliches ist unsere Fähigkeit, unser Vermögen zu sprechen, zu kommunizieren. Menschen haben ein einzigartiges Gehirn. Unser Hirn hat hochentwickelte Hirnareale, die Sprache überhaupt möglich machen. Es geht nicht nur darum, Laute zu erzeugen, sondern Grammatik zu verstehen, abstrakt zu denken und Sätze zu bilden. Viele Tiere können zwar kommunizieren, aber ihre Kommunikationssysteme sind viel begrenzter. Des Weiteren, der Mensch hat einen einzigartigen Sprechapparat. Das sind wir uns gar nicht so bewusst. Aber die Zunge, der Kehlkopf, der Rachen, der Mundraum, die Zähne machen unsere Sprache aus. Die ermöglichen die Bildung von einer großen Vielfalt von Lauten. Bei vielen Tieren ist der Kehlkopf anders gebaut oder die Zunge weniger beweglich. Selbst wenn sie ausreichend intelligent wären, könnten sie quasi biologisch von ihrem Körperbau nicht diese menschlichen Laute formen, wie wir sie kennen. Oder weiteres, Menschen haben eine einzigartige Kontrolle über Stimme und Mund. Menschen können Atmung, Stimmbänder, Zunge und Lippen äußerst präzise koordinieren. Und diese feine Steuerung ist für flüssiges Sprechen unerlässlich. Das merken wir, wenn wir einen Schlaganfall haben oder betrunken sind. Dann wird ganz schnell das Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen. Menschen haben auch die Fähigkeit, Gedanken und Wahrheiten in Worte zu fassen. Sprache besteht ja nicht nur aus Lauten, also ein Vogel kann sehr schön singen, wunderschön, auch diese Stimme hat er von Gott, aber es sind keine Worte der menschlichen Kommunikation. Worte bestehen eben auch aus Symbolen. Menschen können Wörter für Dinge verwenden, die nicht anwesend sind, über Vergangenheit und Zukunft sprechen, Geschichten erzählen oder über abstrakte Begriffe wie Gerechtigkeit, Wahrheit und Gott nachdenken. Bei Tieren ist diese Fähigkeit nicht mal annähernd vorhanden. Also wir sehen einen großen Unterschied zwischen der Mensch als Gottes Ebenbild mit dieser Fähigkeit, mit dieser unfassbaren Fähigkeit zu sprechen, zu singen, zu kommunizieren mittels Sprache. Gott erschuf den Menschen mit der Fähigkeit, sowohl physisch, also von unserem Körperbau, wie auch psychisch, mittels Sprache mit Gott in besonderer Weise in Kontakt zu treten. Der Mensch kann mit Gott sprechen und so in einer Beziehung überhaupt mit ihm leben. Unsere Fähigkeit zu sprechen ist eine der größten Geschenke Gottes. Ohne die menschliche Sprache wäre unser Leben, unsere Kultur und unser Zusammenleben als Menschen schlicht undenkbar. Und vor diesem Hintergrund jetzt ist es nicht verwunderlich, dass die Heilige Schrift so häufig das falsche und das richtige Sprechen und Reden thematisiert. Und unser Text hier in Jakobus 3, der beginnt auch gleich mit einer Warnung. Und zwar die Warnung, das Reden für Gott, das Lehren in der Gemeinde auf die leichte Schulter zu nehmen. Vers 1, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Man könnte das auch übersetzen mit, manche Übersetzungen machen es, drängt euch nicht danach, Lehrer zu werden. Also hier dem Gottesberufung quasi vorauszugreifen und man kann vielleicht gut reden oder man hat das Bedürfnis zu reden und man sich dann an die Stelle stellt, für die Gemeinde das Wort Gottes weiterzusagen. Hier verwarnt Jakobus eindringlich. Das menschliche Reden, das wir vorher betrachtet haben und das jeder von uns als Geschenk von Gott bekommen hat, bekommt seine höchste und schönste Verantwortung, wenn wir für Gott reden dürfen. Das heißt, unsere Gabe zu sprechen wird in den Dienst Gottes gestellt. Wir dürfen für Gott sprechen. Das haben wir im Alten Testament ganz oft bei den Erzvätern, bei den Propheten, bei den Priestern, bei den Königen gesehen. Da heißt es zum Beispiel bei Jeremia 1, Vers 9, und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Oder eine der letzten Worte von König David waren in 2. Samuel 23, Vers 2, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge. Oder der Prophet Elia, 1. Könige 17, Vers 24, und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Gott spricht durch den Menschen. Er gebraucht den Menschen als seinen Botschafter. Aber nur durch die menschliche Stimme zu uns zu sprechen, das war Gott noch nicht genug, denn an Weihnachten passiert nämlich das Unglaubliche. Gott sendet seinen Sohn als sein Wort zu uns auf die Erde. Nachzulesen in Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist dieses Wort. Jesus Christus ist die höchste und auch letzte Offenbarung Gottes. Jesus ist Gottes Wort und Gottes Reden an uns. Hebräerbrief drückt es so aus im ersten Kapitel. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Jesus ist das Wichtigste und das Schönste, was Gott, der Vater, je zu uns Menschen gesagt hat. In Jesus sagt Gott zu dir, ich liebe dich. In Jesus sagt Gott zu dir, ich vergebe dir alle deine Schuld. In Jesus sagt Gott zu dir, ich mache dein Leben neu. Aber was sagen die Menschen? Heute sagen die Menschen zu schnell, Gott schweigt. Gott spricht nicht zu mir. Dabei redet er in Jesus unentwegt zu uns. Gott hat in und durch Jesus gesprochen und mehr hat er eigentlich gar nicht zu sagen. Was sagte Gott bei der Verklärung von Jesus? Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören. Hören wir auf die Worte von Jesus? Wollen wir Gottes Stimme hören? Dann müssen wir gut auf das hören, was Jesus zu sagen hat. Das Reden Gottes in Jesus an die Gemeinde und an die Welt weiterzugeben, das ist die besondere Aufgabe des Predigers, des Lehrers in der Gemeinde. Und Jakobus betont hierbei die große Verantwortung der Lehrer des Wortes Gottes. Denn in der Predigt geht es nicht um Unterhaltung. Es geht auch nicht um den Prediger. Es geht nicht um Politik, Klatsch oder Tratsch. Um was geht es eigentlich bei einer Predigt? Was soll in der Predigt weitergegeben werden? Und ein Vers, der das besonders gut ausdrückt, ist an die Gemeinde in Thessalonich. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. schreibt Paulus, und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Das ist eigentlich unfassbar, was Paulus hier schreibt. Paulus sagt hier, die Predigt wird zwar durch einen Menschen vorbereitet und auch durch einen Menschen gesprochen, aber sie ist deswegen nicht bloßes Menschenwort, was sich halt einer irgendwie ausgedacht hat, sondern sie ist Gottes Wort. Das heißt, Gott möchte durch die Predigt selbst zu Wort kommen. In der Predigt spricht Gott den Menschen an, ruft ihn zur Umkehr und lädt ihn zum Glauben an seinen Sohn Jesus Christus ein. Und dass die Predigt Wort Gottes ist, das hat jetzt weitreichende Konsequenzen. Zum ersten Mal für die Menschen, wo zuhören, für die Hörer. Wenn die Predigt Wort Gottes ist, dann kann ich kein unbeteiligter Zuhörer sein. Ich kann die Zeit im Gottesdienst nicht einfach absitzen und mit meinen Gedanken beim Sonntagsbraten sein, sondern ich möchte aktiv hören, was Gott mir persönlich zu sagen hat. Es ist eine persönliche Begegnung zwischen dem, der zuhört, und zwischen dem sprechenden, sich mitteilenden, redenden Gott. Wenn die Predigt Wort Gottes ist, dann kann ich auch gnädig mit Predigern oder Predigten sein, die mir persönlich vielleicht nicht so liegen. Ich möchte es kurz an dem Beispiel, ich mag Bach, höre ich gerne und bin begeistert, wie der diese Stücke schreiben konnte. Und wenn der Klang eines Stückes von Bach durch einen rostigen Lautsprecher nicht so eindrücklich klingt, wie durch einen modernen Dolby Surround Lautsprecher, so ändert es doch nichts an den Noten, die sich Bach damals ausgedacht hat. An dem Inhalt des Stücks ändert sich gar nichts. Der Lautsprecher mag zwar nicht so schön klingen und ich muss genauer hinhören, um die Genialität von diesem schönen Musikstück zu erfassen. Und in mancher Predigt, habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen ähnlich. Der Lautsprecher, der Prediger, der kann manchmal ein bisschen rostig sein oder schwer zu verstehen, aber der Inhalt vom Wort Gottes, auf den muss ich achten. Auf den möchte ich hören, aktiv mich fragen, Gott, was hast du mir zu sagen? Dass die Predigt Wort Gottes ist, hat aber auch weitreichende Konsequenzen in besonderer Weise für den Prediger, für den, der hier vorne steht. Und zwar, er muss in seinen Vorbereitungen treu das Wort Gottes studieren. Das heißt nicht, dass er einen theologischen Abschluss braucht, um zu predigen, aber er muss im Gebet darum ringen, den Text richtig zu verstehen und auszulegen und sich sozusagen von Gott die Predigt schenken lassen. Es ist ja nicht seine Predigt, auch wenn sein Name dann bei YouTube oder auf der Gemeindeseite steht, aber er darf sich als Lautsprecher, er darf sich als Botschafter von Gott verstehen. Und deswegen muss er auf die Worte achten, er muss Zeit verbringen, im Gebet und im Studium die Bedeutung des Textes zu erfassen. Der Prediger kennt als Quelle und als Fundament seiner Predigt nur das Wort Gottes. Die große Versuchung heutzutage, die Predigt mit künstlicher Intelligenz schreiben zu lassen, die muss widerstanden werden. Wir brauchen keine künstliche Intelligenz, um zu predigen. Paulus sagt hingegen, wir brauchen übernatürliche, göttliche, geistgewirkte Intelligenz. Im 1. Korintherbrief Kapitel 2, 1 bis 5 beschreibt er sein Predigen mit folgenden Worten. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Der Evangelist Theo Lehmann, der sagt einmal bei seiner Predigtvorbereitung, da kommt jedes Wort auf die Goldwaage. Das fand ich ein gutes Bild. Ich denke, das ist eine gute und auch eine angemessene Herangehensweise, wenn wir den Anspruch haben, Wort Gottes zu lehren und weiterzugeben. Wir müssen Sorgfalt walten lassen, wenn wir mit Gottes Wort umgehen. Und wenn wir die Worte unseres Herrn Jesus ernst nehmen, zum Beispiel Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem, Achtung, nicht nutzigen Wort, das sie geredet haben. Hoi, da ist die Liste wahrscheinlich bei uns relativ lang. Und dann verstehen wir auch, warum Jakobus hier in unserem Text diese Warnung ausspricht und sagt, die Lehrer der Gemeinde werden ein strengeres Urteil empfangen. Grundsätzlich steht jeder Prediger immer unter seiner Botschaft. Das soll heißen, er steht nicht über dem Wort Gottes, sondern er ordnet sich Gottes Anspruch unter. Denn Gottes Wort als Quelle und Fundament wird immer unfehlbar sein. Was hier drin steht, auf das können wir uns verlassen. Das stimmt, das ist richtig, es ist unfehlbar. Aber der Mensch als Gottes Botschafter wird Gottes Geheimnisse und Offenbarungen manchmal nur schwer in Worte fassen können oder im schlimmsten Fall sogar falsch darstellen. Vers 2 heißt es, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Also mir persönlich ist noch kein vollkommener Mann begegnet. Außer Jesus kennt die Geschichte wahrscheinlich auch keinen. Und Jakobus rechnet also hier mit dieser Warnung und mit diesen Versen damit, dass beim Christen Verfehlungen beim Reden und Sprechen und sogar beim Lehren vorkommen werden. Aber er prüft sozusagen die geistliche Gesundheit eines Menschen an seinem Reden, an seinen Worten, an seiner Kommunikation, an dem, was rauskommt. Er vergleicht dabei unseren Körper und unsere Seele, unseren Geist mit einem störrischen Pferd. Wenn es uns gelingt, unsere Wörter, unser Reden und Sprechen in den Griff zu bekommen, dann hat das auch Einfluss auf unser ganzes restliche Leben. Und in Vers 3 bis 5 tut er das Ganze nochmal an drei Bildern verdeutlichen. Die drei Bilder können wir zusammenfassen mit dem Sprichwort kleine Ursache, große Wirkung. Also er spricht hier von einem kleinen Zaumzeug, das große Pferde lenkt. Er spricht von einem kleinen Ruder, das große Schiffe lenkt. Er spricht von einem kleinen Feuer, das einen ganzen Wald anzünden kann. Alles relativ kleine Dinge, die aber eine große Wirkung haben. Und wer kennt das Problem mit den eigenen Worten nicht? Kaum ausgesprochen, schon beißt man sich auf die Lippen, das hätte ich jetzt lieber nicht gesagt. Oder vermeintlich gut gemeintes oder vermeintlich witziges löst beim anderen eine starke, unerwartete Reaktion aus. Hoppla, das habe ich jetzt aber gar nicht beabsichtigt. Ein falsches Wort kann manchmal den ganzen Tag versauen. Woher kommt das? Warum hat der Mensch solche Probleme mit seinen Worten und mit seinem Reden? Ab Vers 6 lese ich nochmal. Warum hat der Mensch solche Probleme mit seinen Worten und mit seinem Reden? Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Sie ist So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Diese Verse beschreiben das Grundproblem mit unseren Worten, mit unserer Sprache, mit unserem Reden. Wie der ganze Mensch, so ist auch die Zunge, unser Reden, unter der Herrschaft der Sünde, beziehungsweise hat zu kämpfen mit den Folgen der Sünde. Denn bei unserer Bekehrung findet zwar ein Herrschaftswechsel in unserem Leben statt, das heißt, unser Reden soll nun nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde geschehen, sondern unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Aber, und jetzt kommt's, liebe Geschwister, die neutestamentlichen Briefe bezeugen, dass gerade die Veränderung unserer Sprache im Leben des Christen besonders schwierig ist. Epheser 4, Vers 29: Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Epheser 5, Vers 4: Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an. Kolosser 3, Vers 8 bis 9: Nun legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Vers 9: Belügt einander nicht. 1. Petrus 3, Vers 9: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Vers 10: Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Alle diese Verse, die ich gerade gelesen habe, sind zur Gemeinde gesagt, zu uns Christen. Und auch unser Abschnitt hier im Jakobus spricht dreimal die lieben Brüder an. Da haben jetzt die Schwestern unter uns Glück, um die geht es nicht, die können ihrem Mann jetzt mal einen Seitenhieb geben. Nee, so ganz ist es nicht. Auch die Schwestern sind natürlich angesprochen, aber es ist doch schon eine interessante Beobachtung, dass anscheinend Paulus musste ständig den Gemeinden sagen, passt auf eure Reden auf, eure Sprache, achtet auf eure Worte. Und jeder von uns, wir kennen das Problem mit unseren Worten. Wie sind sie oft? Sie sind oft unbedacht, falsch, zornig, lieblos, ungeistlich, herablassend, unwahr, lästernd, tratschend und so weiter und so fort. Und was sagt Jakobus hier? Er ermahnt uns und schreibt in Vers 10, das soll nicht so sein, liebe Geschwister, liebe Brüder. Und Vers 11 und 12, da spricht er dann von dieser Quelle. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum, Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Eigentlich komische Fragen. Das sind natürlich alles rhetorische Fragen. Jedes Kind weiß, dass aus einer Quelle nur eine Art Wasser kommen kann. Und jeder weiß, dass ein Feigenbaum nur Feigen trägt und man am Olivenbaum nur Oliven findet. Also warum diese Fragen? Selbst wenn der Feigenbaum auch Oliven tragen könnte, dann hätte das keinen Nutzen. Es hätte keinen Vorteil. Wir haben ja Olivenbäume, die das können. Es wäre gegen die eigentliche Natur des Feigenbaums, wenn er plötzlich Oliven trägt. Und das ist genau der Punkt, auf den Jakobus hier hinaus will. Er sagt nämlich, falsche, sündhafte, unerlöste Sprache ist eigentlich entgegen der Natur des Christen. Eigentlich sollten wir von unserer geistlichen Natur her aus sauberes Quellwasser aus unserem Mund hervorbringen. Und wir sollten die richtigen Früchte mit unserer Sprache hervorbringen. Das ist unsere Natur, unsere neue Natur. Paulus drückt es so aus in Epheser 4, Vers 29. Lasst kein, den haben wir vorgelesen schon, der geht aber noch weiter. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Oder Kolosser 4, Vers 6. Eure Rede sei manchmal hin und wieder freundlich? Nein, leider nicht. Eure Rede sei alle Zeit freundlich. Das ist ein ziemlich hoher Maßstab, wenn wir mal an uns selber denken. Eure Rede sei alle Zeit freundlich. Mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Also wie können wir eine gute, hilfreiche und christusgemäße Sprache einüben, kultivieren? Da habe ich zum Schluss drei einfache Vorschläge. Die versuchen wir auch in unserer Familie umzusetzen, aber es ist ein andauernder Kampf. Die Sprache ist ein störrisches Pferd, die bezwungen werden muss. Der erste Vorschlag ist, achtet auf eure Worte. Achtet auf eure Worte. Sprüche 21, Vers 23 sagt, wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Das ist gut. Zunge und Mund bewahren, das bewahrt uns vor Problemen, vor Streit mit dem Nachbar, mit den Kindern, mit der Ehefrau und Arbeitskollegen. Also, achtet auf eure Worte. Wir möchten mit unseren Worten bewusst umgehen und auf unsere Sprache achten. Rede ich, was gut ist? Rede ich, was den anderen auferbaut? Rede ich, was notwendig ist? Rede ich so, dass es für den anderen ein Segen ist? Rede ich freundlich? Achtet auf eure Worte. Das Zweite ist, nicht minder schwierig oder leicht, entschuldige dich für falsches Reden. Das haben wir eigentlich auch in unserer Familie so die Regel, wenn einem was rausrutscht, dann entschuldigen wir uns dafür. Sprüche 15, Vers 1, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Kennen wir auch. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Und wenn es dann doch mal wieder passiert ist, das unfreundliche Wort, der zornige Satz, der herablassende Kommentar, dann entschuldige dich dafür und bring es wieder in Ordnung. Entschuldige dich für falsches Reden. Und jetzt zum Schluss der dritte Punkt, der mir besonders am Herzen liegt. Fülle dein Herz mit dem richtigen Inhalt. Fülle dein Herz mit dem richtigen Inhalt. Warum ist es beim Reden so wichtig, was hier drin ist? Das sagt uns auch Jesus in Matthäus 12, Vers 34. Am Ende des Verses schreibt er, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ganz einfach. Was hier drin ist, was hier in unserem Geist, in unserem Denken, in unserem Herzen, mit was wir uns beschäftigen, das kommt früher oder später dann auch mal aus dem Mund. Deswegen sage ich meinen Kindern auch, meidet Filme, Musik, Bücher, Orte mit schlechter Sprache. Ja, wir machen manchmal einen Film aus, wenn schon in den ersten zwei Minuten 10-mal geflucht wird oder Schimpfwörter oder sonstige komische Sprache benutzt wird. Da kann der Film noch so schön und witzig sein, den gucken wir dann nicht an. Füllt euer Herz nicht mit gottlosem Schund. Füll dein Herz anstelle dessen mit gutem, segensreichen und erbaulichen Gedanken. Auch so komische Wörter. Paulus drückt es an die Philipper so aus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Wahrhaftig, gerecht, rein, ehrbar, liebenswert, guten Ruf, eine Tugend, ein Lob, darauf seid bedacht. Und hier macht der Begriff von Wortschatz für mich auch einen richtigen Sinn. Wortschatz, ihr habt alle einen Wortschatz, ein interessantes Wort. Aber in dem Zusammenhang, was in unserem Herz eigentlich ein Schatz sein soll, ist der Wortschatz eigentlich ganz wichtig, weil wir sollen in unserem Herzen einen wahren Schatz an Wörtern, an guten Wörtern haben. Bitte, danke oder ein Lob, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich und so weiter und so fort. Also einen guten Wortschatz im Herz haben ist wichtig für eine gute Sprache. Wo kommt dieser Wortschatz her? Wer hat es vorher gesagt, lest Bücher, er hat Bücher ausgelegt, du hast ihn, ja, finde ich sehr gut, sehr wichtig. In alle lesen. Lesen ist unbeliebt bei vielen. Man kann vieles auch anhören mittlerweile, das kann man als Ersatz nehmen. Aber solltet ihr die Gabe haben, von Gott lesen zu können, was bei uns die meisten können, nehmt euch ein Buch und lest gute geistliche Bücher. Und wenn das Zweite und das Allererste, was eigentlich zuerst kommt, ist, lest die Bibel. Das ist einfach, was unser Herz in Ordnung bringt, was uns füllt mit guten, mit erbaulichen, mit hilfreichen, mit Gottesgedanken. So wie Gott sich unser Leben, unser Reden, unser Miteinander vorstellt, da haben wir kein besseres Buch wie die Bibel. Und dann ereignet sich vielleicht auch das, was Paulus dann an die Kolosser schreibt. Und damit schließe ich. Kolosser 3, Vers 16 und 17. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also nicht nur wohnen, das heißt, es lebendig werden lassen in eurem Leben. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen. Habt ihr schon mal jemanden mit einem Psalm ermahnt? Könnt ihr mal probieren. Lobgesängen. Also das ist nicht so mein Ding, aber wer singen kann, kann auch gerne singen. Und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und jetzt kommt's. So, das ist dieser Vers, den ich manchmal so als Indikator-Vers nehme, wenn ich sage, kann ich das sagen oder machen? Ja oder nein? Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Alles, was ich nicht sagen kann im Namen Jesu oder nicht tun kann im Namen Jesu, das lasse ich bleiben. Und das dürft ihr mitnehmen, diesen Vers, in eure neue Woche, in eure Gespräche, vielleicht heute am Mittagstisch schon. Oder vielleicht ist dem einen oder anderen auch was aufgefallen, wo er sagt, oh, das sollte ich wieder in Ordnung bringen, da ist mir letzte Woche was rausgerutscht oder ich habe was gesagt, das hat jemand verletzt. Dann entschuldigt euch, nehmt es mit, bringt Dinge wieder in Ordnung und achtet auf eure Sprechen. Ich denke, das haben wir Menschen, die wir die Sprache als so ein wunderbares Geschenk von Gott bekommen haben, wirklich Gott gegenüber schuldig, dass wir unsere Sprache in seinen Dienst stellen. Und seinen Namen groß machen und sein Reich verkündigen. Und da lade ich uns alle ein, für die Woche da weiter darüber nachzudenken. Und ich bete noch mit uns zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das Wort Gottes bist, Herr Jesus, die gute Nachricht an diese Welt und dass du, Herr Jesus, uns gebrauchen möchtest, um deinen Namen kundzutun, bekannt zu machen in dieser Welt, die mit so vielen beschäftigt ist. Herr, wir möchten beten, dass du in der nächsten Woche und den nächsten Tagen uns unsere Sprache erneuerst und uns hilfst, zu sprechen, Herr Jesus, in einer Art und Weise, wo es zeigt, wer unser Herr ist, wer in unserem Herzen lebt. Wir möchten durch unsere Sprache auf dich weisen, zu dir zeigen, Herr Jesus, und unsere Sprache in deinen Dienst stellen lassen. Herr, gebrauche du unser Reden, gebrauche du unsere Worte, unsere Zunge, Herr Jesus, um dein Reich zu bauen und um ein Segen zu sein für unseren Nächsten, der uns hört. Dir sei alle Ehre. Amen.